SWR Kultur. Glauben.
Junge Leute, die ich hier 9 Monate verbringen. Jetzt gerade sind sie 2,5 Stunden in einem Gebetsraum. Ich habe am Anfang gedacht, wie kann man das überleben? Aber sie lieben es.
Es ist eine Welt, die ich sehr faszinierend fand, wo ich was gesucht habe und wo ich mich irgendwie habe auch so ein bisschen in den Bann ziehen lassen. Und ich glaube, das ist auch das, was erstmal mich im Nachhinein so ein bisschen erschreckt.
Das wächst auch in Deutschland und es wächst auch unter jungen Leuten. Ist das eine Massenbewegung? Nee, aber es könnte eine werden. Ist das was gegen die anderen? Nee. Ist da mehr Kraft drin? Ich glaube schon, geistliche Kraft ist mehr drin.
Schöne neue Kirche? Wie ultrakonservative Bewegungen in die Gesellschaft drängen. Von Ralf Gladitz und Andreas Herz.
Etwa 30, 40 Gläubige sitzen an diesem Mittwoch in der Morgenandacht in St. Egidius, der mächtigen, weithin sichtbaren Pfarrkirche von Straßkirchen aus dem 15. Jahrhundert. Klassischer Gottesdienst, älteres Publikum. Seit 1,5 Jahren predigt Andreas Erndl hier. Er pendelt zwischen 4 Pfarreien. Neben Straßkirchen ist er auch für Thürnau, Salzweg und Kelberg verantwortlich. Alle im Bistum Passau. Gestutzter Vollbart, Brille, immer ein freundliches Lächeln im Gesicht. Informatik hat er zunächst studiert, dann jedoch Theologie. Über charismatische Erneuerer hat er seine Berufung gefunden.
Das waren einfach junge Leute, die haben miteinander gebetet und da bin ich im Herzen berührt worden. Das habe ich vorher nie so gespürt und das hat mich letztlich dazu geführt, wahrscheinlich Priester zu werden.
Charismatische Erneuerungsbewegungen. Es sind christliche, konfessionsübergreifende geistliche Strömungen, die das Wirken des Heiligen Geistes und die sogenannten Gnadengaben, Charismen, in den Mittelpunkt stellen. Vermittelt durch Emotionen mit zeitgemäßer Musik und einfachen Botschaften. Ziel? Die Erneuerung der Amtskirchen. Besonders gut nachzuspüren ist dies auf Glaubensfestivals wie der Mehrkonferenz. Wie an diesem Tag in einer Augsburger Messehalle. Tausende singen und beten, was ihnen die perfekt inszenierte Bühnenshow vorgibt. Eingängige Popmusik, beeindruckende Lichteffekte vor Videowänden, wie bei einem Taylor Swift-Konzert. Man fühlt sich emotional aufgehoben. Gänsehaut-Feeling.
Gott ist hier. Es ist sowas ganz Tiefes. Es ist nicht nur hier erinnern, es rutscht bis ins Herz und es ist eine absolute Gewissheit, dass er da ist.
Das ist einfach so cool, wenn man mit so vielen Leuten anbeten kann. Ich denke da so an die Offenbarung, wenn so die Massen vor Gottes Thron sind. Und dieses Gefühl, mit Massen Gott anzubeten, das finde ich einfach richtig cool.
Wechselnde Bands spielen sogenannte Anbetungslieder. Songs, die eine Sogwirkung entwickeln. Einfache Textzeilen, ständig wiederholt, wie ein Mantra. Schwert, Feuer, Himmel und Hölle. Die Texte klingen simpel, haben es jedoch in sich, sagt die Theologin Maria Hinsenkamp. Als Wissenschaftlerin erforscht sie seit Jahren charismatische Bewegungen.
Ja, also wir haben ein sehr starkes dualistisches Weltbild. Also die Vorstellung im Grunde von einem Kampf zwischen dem Reich Gottes und der Vorherrschaft Satans. Man geht oft in diesen Kreisen davon aus, dass die Welt in großen Teilen von dämonischen Kräften besetzt ist, unter der Vorherrschaft Satans steht und dass es eben Aufgabe von ChristInnen ist, diese Vorherrschaft zu brechen.
Das Festival in Augsburg wird vom Gebetshaus Augsburg organisiert. Einem privaten Verein mit 24 Stunden Gebetshaus im Augsburger Industrieviertel. Aber auch andere charismatische Erneuerer nutzen das Event, um zu missionieren, sich zu vernetzen, zu vermarkten. Auch einzelne Vertreter der Amtskirchen erklimmen die Bühne. So wie der österreichische Kardinal Christoph Schönborn. In der Hoffnung auf eine neue Basis junger Gläubiger. Und er wird gefeiert.
Da ist er schon! Da ist er schon! Kardinal Schönborn, wir freuen uns total, dass er heute hier ist. Was ihn wirklich zu einem Rockstar des Glaubens macht, ist Ihre väterliche Präsenz.
Der Kardinal ist beeindruckt.
Ist das die neue Kirche?
Das ist nicht die neue Kirche, das ist eigentlich die Kirche. Natürlich in vielen anderen Gestalten auch, aber das ist Kirche.
Zurück zum Landpfarrer aus dem Bistum Passau. Auch Andreas Erndl hat solche Massen an charismatischen Erneuerern erlebt. In seiner Zeit als Studentenpfarrer in Passau. Er hat dem Passauer Bischof sogar dabei geholfen, eine solche Bewegung an die Universität der Drei-Flüsse-Stadt zu holen. US-amerikanische Missionare. Erndl klickt sich durch seine Fotosammlung.
Ah ja, da ist schon der erste Fokus-Missionar. Genau, der ist da aus den USA gekommen. Genau, das erste Vorgespräch.
Andreas Erndl schaut auf Fotos aus seiner Zeit als Studentenpfarrer in seinem Gemeindebüro.
Jimmy war dann der Leiter, die Maggie, Jocelyn und der Jack. Ja, das waren die ersten vier Fokus-Missionare.
Fokus, das ist die Fellowship of Catholic University Students. Geführt wie ein Unternehmen vom Millionär Curtis Martin. Jahresbudget an die 60 Millionen Dollar. Das Ziel? Mehr Anhänger der Bewegung unter Studierenden weltweit gewinnen. An der Passauer Universität, vor den Räumen der katholischen Studentengemeinde, beschreibt dies Jimmy Harrison, der Leiter der dortigen Fokus-Missionare, so.
Wir wollen mehr Leute für Jesus erreichen. Punkt. So simpel ist es. Ich selber habe einen Studenten in meinem ersten Jahr kennengelernt und habe dann eine Bibelgruppe gegründet. Und aus der Gruppe kam noch einer, der auch sagte, ich muss das auch weitergeben. Das heißt, es multipliziert sich im Laufe der Zeit.
Anfangs war Pfarrer Andreas Erndl völlig begeistert von den Fokus-Missionaren.
Die haben nochmal eine ganz andere Art und Weise des Glaubenslebens hineingebracht in die Gemeinde. Und das hat natürlich einiges verändert.
Von Beginn an haben die Missionare sich als enge Freunde, als Begleiter angeboten, besonders im Privaten. Gemeinsam frühstücken, Filme schauen, Sport treiben, Ausflüge machen. Als Basis dienen die Räume der katholischen Studentengemeinde in Passau. Sophie zum Beispiel ist dabei. Sie besucht einen Bibelkurs, geleitet von einer Fokus-Missionarin.
Ich erlebe die Fokus-Missionare als sehr irgendwie moderne Missionare, die selber jung sind, die irgendwie die Welt kennen, für einen da sind.
Über Passau sind die Fokus-Missionare 2018 erstmals nach Deutschland gekommen. Ermöglicht hat dies der Passauer Bischof Stefan Oster. Er ist dafür extra in die USA gereist. Das Bistum hat auch seine Mitreisenden finanziell unterstützt. Über Instagram postet er damals direkt von der Fokus-Konferenz Seek.
Ich bin hier auch mit einigen Priestern aus meinem Bistum. Es sind 20 Studierende hier von der Hochschule in Passau, von der Universität. Und wir haben eine richtig gute Zeit.
Bischof Oster ist ein konsequenter Unterstützer der charismatischen Erneuerungsbewegungen. Schon kurz nach seiner Ernennung zum Bischof vor 12 Jahren hat er die Veranstaltung Believe and Pray eingeführt. Junge Menschen eingeladen, die mit ihm gebetet haben. Dazu moderne Lobpreismusik.
Da kamen immer so zwischen 30 und 70 Personen. Und dadurch hat sich auch eine gewisse Szene in Passau entwickelt. Dadurch ist dann zum Beispiel die Loreto-Gemeinschaft auch mit hierher gekommen. Das war einer der Gründe. Dadurch sind die Fokus-Missionare hierher gekommen.
Der Passauer Bischof ist so überzeugt von der Missionsarbeit der US-Amerikaner, dass er sie mit jährlich 190.000 Euro unterstützt. Aus Kirchensteuergeldern. Noch großzügiger unterstützt er die sogenannte Loreto-Gemeinschaft. Eine Erneuerungsbewegung aus Österreich, gegründet von Georg Meyer-Mellenhoff, aus einer der reichsten Familien Österreichs. Die gemeinnützige GmbH hat mitten am prominenten Domplatz in Passau ein Gebäude bezogen und es in Homebase umbenannt. Gelegen zwischen Dom und Bischofssitz.
Die Immobilie vom Home gehört uns und die stellen wir gewissermaßen der Loreto-Gemeinschaft zur Verfügung. Ja.
Der Bischof hat die ehemalige Wirtschaftsschule für 4,8 Millionen Euro umbauen und renovieren lassen. Nach den Konzepten des Architekten der Loreto Homebase in Salzburg. Zudem gab es eine 6-stellige Anschubfinanzierungshilfe. Seit 2021 betreibt die Loreto-Gemeinschaft nun auch in Passau eine sogenannte Jüngerschaftsschule. Eine Gruppe junger Erwachsener lebt in der Homebase zusammen, um ihren Glauben zu vertiefen.
Jüngerschaftsschule, ja. Das ist ein Begriff, der uns auch eher so ein bisschen aus der freikirchlich-evangelikalen Welt, da gibt es schon lange auch ökumenische Jüngerschaftsschulen, das haben wir im Katholizismus im Grunde nicht auf dem Schirm gehabt, weil wir volkskirchlich unsere Automatisierungsprozesse gehabt haben von katholischer Sozialisierung.
Nur wenige Meter muss Bischof Oster von seinem Bischofssitz gehen, dann betritt er die schöne, neue Loreto-Welt. Einladende Räumlichkeiten, edle Materialien, als Entree ein Café, daneben ein großer Gebetsraum mit Lounge-Charakter. Im oberen Stockwerk Seminarräume, ein Raum der Stille, mit Kirchenfenstern und Mobiliar aus dem bischöflichen Fundus. Geschäftsführerin ist Anna-Maria Masur, die zuvor in einer Bank gearbeitet hat und sich in Salzburg sowie den USA spirituell weitergebildet hat. Regelmäßig kommt der Bischof zu Besuch.
Gestern Abend war der Bischof hier, hat den Vortrag gehalten. Der Gebetsabend läuft immer so ab. Wir haben ungefähr eine halbe Stunde Lobpreis. Also das sind gesungene Gebete. Dann kommt ein Vortrag und im Anschluss gibt es noch eucharistische Anbetung und anschließend gemütliches Beisammensein.
Auch die Eindrücke in der Loreto Homebase erinnern sehr an das Auftreten und an die Glaubenspraktiken der evangelischen Freikirchen. Was bei Befürworterinnen eines offeneren Umgangs und Reformen innerhalb der katholischen Gemeinden anfangs Hoffnungen weckt. Vor der Homebase der Loreto-Gemeinschaft auf dem Passauer Domplatz treffen wir Adelinde Grath vom Diözesanvorstand in Passau beim katholischen Deutschen Frauenbund.
Insgeheim haben wir gedacht, Mensch, das wäre eine Chance für uns Frauen. Denn in Freikirchen gibt es Pastorinnen, in Freikirchen dürfen Frauen predigen. In der katholischen Kirche ist das schwierig.
Und war es dann so?
Eben nicht. Also das, was die katholische Kirche besonders hart macht, das wurde jetzt mit reingepflanzt. Das heißt Rosenkranzgebet, strenge Sexualmoral, Frauen haben nicht zu predigen.
Dabei werden vor allem jüngere Menschen angesprochen. Massiv wird über Instagram, TikTok, YouTube missioniert. Sogenannte christliche Influencer haben zehntausende Follower. Auch Bernadette Lang aus der Loreto-Gemeinschaft in Salzburg geht diesen Weg. Wie ein Priester hat sie sich im Salzburger Dom zur ewigen Jungfrau weihen lassen, als Braut Christi. Und sie inszeniert sich öffentlich, über YouTube, Instagram und weitere Medien.
Man legt sich bei dieser Weihe flach auf den Boden, man geht in einem weißen Brautkleid, man bekommt einen Ring wie bei einer Hochzeit. Und was ist die Quintessenz? Man wird Braut Christi. Man gehört Jesus. Und ich habe bemerkt, okay, ich will das.
Die geweihte Jungfrau Bernadette Lang ist seither ein Aushängeschild der Loreto-Gemeinschaft. Gerade Jüngere folgen ihr begeistert im Netz. Im katholischen Deutschen Frauenbund mit seinen über 130.000 Mitgliedern sieht man dies sehr kritisch, wie Adelinde Grath bestätigt.
Die besondere Rolle dieser Bernadette Lang, eine geweihte Jungfrau. Da wurden zwei Sakramente praktisch zusammengeführt. Einmal Elemente aus der Eheschließung und das andere waren Elemente, zum Beispiel, dass sie sich auf den Boden geworfen hat vom Bischof aus der Priesterweihe. Welche Rolle spielt die? Welches Amt hat sie dadurch? Die finden innerhalb der Amtskirche statt und es wird nicht kritisch hinterfragt, was da läuft. Im Gegenteil, das wird von einigen Bischöfen sogar noch für toll gefunden, weil da so viele junge Leute kommen, weil da so viele ganz enthusiastisch beten.
Adelinde Grath arbeitet seit Jahrzehnten für die katholische Kirche, engagiert sich auch seit ihrer Pensionierung weiter in Gemeinden des Bistums Passau und erlebt dort, dass viele in den Gemeinden beunruhigt sind wegen des wachsenden Einflusses der Loreto-Gemeinschaft. Offen darüber reden mag aber kaum einer. Eine Religionslehrerin berichtet nur unter der Bedingung, nicht erkannt werden zu können. Sie wird deshalb nachgesprochen.
Ich erlebe diese jungen Menschen als ausgrenzend, als nicht freundlich. Sie wirken arrogant gegenüber Erwachsenen. Sie wissen genau, dass sie eine gewisse Vorrangstellung haben. Der Bischof fördert sie sehr stark. Ich erlebe viele Ehrenamtliche, auch liberalere Priester und junge Menschen, die sich verletzt fühlen und zu mir kommen und sagen, sie seien zu wenig gläubig. Sie sind Sonntagschristen. Also Leute, die Fragen haben, Zweifel, die Sachen hinterfragen, das ist irgendwie nicht gewünscht.
Ein völlig anderes Bild, als das nach außen offene und zeitgemäße Auftreten vermittelt. Was nach Ansicht der Regensburger Theologin Ute Leimgruber auf einige der charismatischen Erneuerungsbewegungen zutrifft.
Problematisch in diesen Gemeinschaften, also wirklich so Risikofaktoren sind zum Beispiel, dass keine Kritik genannt werden darf. Es ist ein Risikofaktor, wenn Menschen Seelsorge betreiben, die dafür nicht ausgebildet sind.
In ihrer Haltung wenden sich Bewegungen wie die Loreto-Gemeinschaft gegen liberale kirchliche Reformen wie den synodalen Weg. Ihre Botschaften sind reaktionär. Sex vor der Ehe, Schwangerschaftsabbruch, praktizierte Homosexualität werden als unbiblisch angekreidet. Die Theologin Maria Hinzenkamp erforscht charismatische Bewegungen wie Loreto seit Jahren.
Es gibt Dinge,
wie zum Beispiel Abtreibungskliniken, Gesetze, die Abtreibungen erleichtern, die Einführung der Ehe für alle oder das Adoptionsrecht für queere Menschen oder so, die eben als Ausdruck, als Symptom dämonischer Siege gewertet werden, als Niederlagen im Grunde im Kampf für die Ausbreitung des Reiches Gottes.
Wie massiv sie das propagieren, besonders junge, noch verunsicherte und wenig gefestigte Menschen dabei zu beeinflussen suchen, zeigt das Beispiel Sarah Schlegel. Wir treffen die junge Frau in Salzburg auf dem Weg hoch zum Festungsberg. Lange hat sie sich hier nicht mehr hochgetraut. Das letzte Mal war sie 14 und als Teil einer Gruppe von Firmlingen hier oben, geführt von Mitgliedern der Loreto-Gemeinschaft, die stellvertretend für die Amtskirche die Firmlinge begleitet haben. Was sie dann erleben musste, hat Sarah erheblich zugesetzt.
Das ist das Landeskrankenhaus. Also wir haben uns dann dahingestellt, um gemeinsam dafür zu beten, dass die Abtreibungsklinik vom Land Salzburg zumachen muss.
Heute fühlt sich Sarah Schlegel von den Lorettos missbraucht. Für Botschaften, die sie als Jugendliche noch schwer einordnen konnte.
Und da ist mir dann wirklich aufgefallen, was die Lorettos versuchen mit uns zu machen. Weil vorher war ich sehr indoktriniert, habe mich einfach wohlgefühlt bei ihnen wegen dem Gemeinschaftsgefühl, wegen der Sicherheit. Und da ist mir dann das erste Mal so in den Kopf geschossen, eigentlich machen sie das wirklich nur für sich selbst. Weil es kann nicht im Interesse von einer jungen Frau sein, dass die Abtreibungsklinik die einzige in der Stadt zusperrt.
Zurück in Passau fragen wir einen Firmenbegleiter, der sich hier ehrenamtlich für junge Gläubige engagiert. Als katholisches Gemeindemitglied, nicht als Mitglied einer charismatischen Bewegung wie der Loreto-Gemeinschaft. Nun steht er auf dem Domplatz vor der sogenannten Homebase, der hiesigen Loreto-Vertretung. Dorthin hat er auch eine seiner Firmengruppen begleitet, auf Einladung von Loreto, und war erschrocken.
Die sind da sehr vehement angegangen worden, kumpelhaft, ohne Distanz. Sie sollten doch beten, in ihre Gemeinschaft kommen. Das war wie eine Vorstufe, wenn man ins Kloster geht. Eine eingeschworene Gemeinschaft, schon so in Richtung Sekte.
Auch er möchte nicht erkannt werden. Seine Stimme mussten wir nachsprechen lassen. Er befürchtet Konsequenzen, wenn er den Umgang der Passauer Amtskirche mit Loreto kritisiert.
Ich engagiere mich für die Jugendarbeit in der Kirche, was dann vielleicht nicht mehr möglich ist. Ich weiß ja nicht, was da so im Hintergrund abläuft.
Dass Mitglieder solcher Erneuerungsbewegungen in die kirchliche Gemeindearbeit einspringen, kommt immer häufiger vor. Angesichts knapper Kassen und immer weniger Personal ist so manch überforderter Pfarrer vor Ort dankbar, wenn andere zum Beispiel die Firmungsvorbereitung übernehmen. Zugleich werden sie, wie das Beispiel Passau zeigt, großzügig von einzelnen Amtskirchenvertretern gefördert, während bei den eigenen Angestellten im Dienst von Laien und Ehrenamtlichen weiter gekürzt wird. Was auch zu Unmut führt. Viele in der Kirchenbasis fühlen sich von den neuen Bewegungen ins Abseits gestellt. Adelinde Grath vom Katholischen Deutschen Frauenbund erfährt dies immer wieder, besonders wenn sie bei kleineren Gemeinden auf dem Land unterwegs ist.
Und da frage ich mich schon, wie verstehen die eigentlich Kirche? Also so wie bei uns, also ein Non-Profit-Unternehmen, wie es bei uns ist, oder eine arme, verbeulte Kirche, Gemeinde, die sich mühen muss, dass sie ihre Gebäude erhält, dass das Pfarrheim einigermaßen aufrechterhält. Und dann dieses Home in Passau oder in Salzburg toll eingerichtet. Und dann heißt Church Business. Das ist die neue Kirche. Wir machen Geschäft.
Als Studentenpfarrer stand Andreas Erndl da zwischen den Stühlen.
Natürlich merkt man das dann schon in den Vereinen, ja, dass dann Gelder fehlen. Ja. Also ich hatte da manchmal auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich da so gehört habe, ja, Kollegen, die dann gesagt haben, ja, jetzt steht eine Orgelrenovierung an, ich kann mir das eigentlich gar nicht leisten und so. Und natürlich in der Studentengemeinde war jetzt da mal schon Geld auch da gewesen.
Schließlich werden die dort angedockten US-Missionare zusätzlich vom Bistum gefördert. Und noch eins hat Andreas Erndl als Studentenpfarrer Probleme bereitet. Je stärker die Fokusmissionare auf die Studentengemeinde Einfluss nahmen.
Und es kamen dann schon auch Beschwerden oder Studierende an mich, die gesagt haben, ich fühle mich da nicht so wohl. Wir haben anonyme Umfragen gemacht. Ja. Und da kamen dann schon so Rückmeldungen, ich fühle mich nicht mehr so willkommen in der KSG. Ich möchte nicht, dass ich da missioniert werde.
Ebenso hat es die ehemalige Pastoralreferentin Maria Theresia Eber erlebt. Jahrelang hat sie die katholische Studentengemeinde an der Passauer Universität mit aufgebaut und betreut.
Ich habe immer den Eindruck gehabt, sie haben einen Riecher für manche Studenten, die angreifbar sind.
Von einem Fall ist die ehemalige Pastoralreferentin immer noch besonders entsetzt.
Mit der einen Studentin, die tatsächlich an Selbstmord, Suizid gedacht hat. Also die war tatsächlich aufgelöst. Ich kann mich erinnern, dass ich da ganzen Abend, Nacht mit ihr gesessen bin und versucht habe, sie erst mal ein bisschen zu beruhigen, runterzuholen. Und die war aufgelöst. Die hat genau das Gleiche erzählt, dass sie erst mal das ganz positiv empfunden hat, aufgenommen worden, dann immer mehr den Druck gespürt hat, dass manches einfach in ihrem Leben falsch läuft und sie musste auch noch mehr beten und noch mehr Buße tun. Und dann eben auch erlebt hat, wie sie auch bedrängt wurde mit Telefon und sie gesagt, sie hält das nicht mehr aus. Am besten wäre es, sie würde einfach sozusagen die Welt verlassen.
Einige Studierende haben wegen der Fokusaktivitäten der Uni Passau sogar den Rücken gekehrt. So wie Anna-Katharina Brose. Sie möchte über das Erlebte sprechen, ist extra zurück nach Passau gereist und steht nun vor der Nikolaikirche, an die auch die Räume der katholischen Studentengemeinde anschließen. Auch ihren Mann hat sie ja kennengelernt.
Wir haben ja auch Hochzeit gefeiert. Tatsächlich. Sie war dann unser Sektempfang.
3 Jahre hatte Anna-Katharina Brose in Passau studiert, sich auch in der katholischen Studentengemeinde engagiert und mitgearbeitet. Nun steht sie wieder an den Biertischen vor der katholischen Studentengemeinde.
Hier haben wir geplaudert, gequatscht, Partys gefeiert. Also es war wirklich ein Zuhause.
So hat sie es anfangs erlebt. Doch je mehr die Fokusmissionare aktiv wurden, umso stärker kam es zu Lagerdenken. Diejenigen, die Fokus folgten, gegen jene, die Fokus kritisierten. Anna-Katharina Brose versuchte sich im Dialog, ging offen, aber eben auch kritisch auf die US-Missionare zu. Vergeblich, sagt sie.
Das war gar nicht mehr, also so diese Kultur, die wir davor hatten, des Austausches und hey, ich möchte dich verstehen und warum so und was sind hier Argumente.
Auch Anna-Katharina Brose hat von Kommilitoninnen erfahren, in welche Enge manche sich getrieben gefühlt haben. Für sie steht fest,
dass Fokus auch ein Rahmen ist, ein System ist, wo potenziell spiritueller Missbrauch passieren kann. Das heißt nicht, dass es dann jedem passiert. Nur es gibt viele Faktoren in diesem System, die spirituellen Missbrauch begünstigen.
Die Theologin Maria Hinsenkamp sieht diese Gefahr ebenso.
Ich glaube, dass ganz schnell geistlicher Missbrauch da entstehen kann, wo mir eingeredet wird, Dinge, die ich für gut befinde und die sich für mich stimmig anfühlen und die auch meiner Gottesbeziehung entsprechen, wo mir eben eingeredet wird, die würden dem göttlichen Schöpfungsplan widersprechen und im schlimmsten Fall dann eben sogar zu dämonischer Belastung führen.
Auch Passaus Bischof Stefan Oster nimmt diese Vorwürfe ernst.
Das sorgt dann in unserer Kirche sofort für Spannungen. Gell? Ja, zu mir sagen sie, Herr Bischof, Sie haben es mit den Erneuerungsbewegungen, schauen Sie doch mal hin, was da alles passiert. Ne? Findet man sofort einen Grund, das zurückzuweisen auch. Ja? Und umgekehrt, eher liberalere Strömungen haben die Kraft, wirklich Kirche zu erneuern. Da mache ich dann auch meine Fragezeichen dahin.
Der ehemalige Studentenpfarrer Andreas Erndl nahm die Vorwürfe gegen Fokusaktivitäten ernst genug, um sie untersuchen zu lassen. Vom damaligen Gesamtleiter der Ehe-, Familien- und Lebensberatung im Bistum Passau, Helmut A. Höfel. Zugleich bischöflicher Ansprechpartner für geistlichen Missbrauch. Nach monatelanger Prüfung berichtet Höfel in einer 16-seitigen Stellungnahme dem Bischof. Es geht vor allem um Pornosucht oder was die Missionare darunter verstehen. Der Bericht hält fest:
Pessimistisch bis katastrophierend wird behauptet, als seien der Konsum von Pornofilmen und die Ausübung der Selbstbefriedigung per se unfreimachende Verhaltensweisen. Das ist wissenschaftlich keinesfalls haltbar. Fokus bietet unter dem spirituell gefassten Oberbegriff Befreiung Methoden, Interventionen, Werkzeuge und Übungen an, die in die Kategorie Therapie gehören. Dafür sind sie psychologisch und therapeutisch nicht qualifiziert.
Fokus hat zur Stellungnahme erklärt, keinerlei Therapie durchzuführen und auch keine Programme mit psychologischer oder medizinischer Behandlung anzubieten. Die Studentin Anna-Katharina Brose jedenfalls haben die Fokusaktivitäten in eine wahre Glaubenskrise geführt. Selbst ein Kirchenaustritt hat sie erwogen. Erst der Umzug von Passau nach Limburg hat ihr geholfen.
Ich gehe in den allerersten Gottesdienst im Bistum Limburg und es war Frauenpredigtag. Ich wurde dann später eingeladen zu Ausstellungen zum Thema Queer und Katholisch. Ich saß einfach da und hatte Tränen in den Augen, weil ich in dem Moment wirklich gemerkt habe, nein, ich bin nicht alleine, weil katholisch nämlich nicht heißt, eine kleine Elite-Gemeinde der besonders Frommen, die unter sich sind, die keine anderen Meinungen zulassen, sondern katholisch heißt allumfassend. Und jetzt kann ich wieder sagen, ja, ich bin katholisch und das gerne und ich bin da stolz drauf.
Knapp zwei Wochen vor Weihnachten 2025 ist auf der Website des Bistums Passau die schlichte Meldung zu lesen: Fokus, Abschied aus Passau. Zum Ende des Sommersemesters 2026 werde die amerikanische missionarische Hochschulinitiative ihre Arbeit einstellen, sogar in ganz Europa.
In SWR Kultur Glauben hörten Sie eine Sendung von Ralf Gladitz und Andreas Herz, Schöne neue Kirche, wie ultrakonservative Bewegungen in die Gesellschaft drängen. Redaktion Matthias Morgenroth. Eine Übernahme der Produktion des Bayerischen Rundfunks 2026.